Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Eine Weile habe ich überlegt, ob ich das, was ich jetzt als Einstieg präsentiere, wirklich mache. Denn es könnte sein, dass ich mir damit ein paar Sympathien verscherze. Aber ich denke, sie sind einmal so, dass sie ein gewisses Grundvertrauen mir gegenüber bringen und mich nicht gleich des Saales verweisen werde. Also, es gibt Tage, an denen sagt man oder nach denen sagt man, es ist nichts mehr so, wie es einmal war. Vielleicht kennen Sie diese Tage auch in Ihrem Leben. Die gibt es ja auch in der Weltgeschichte. Dem 11. September 2001 sagt man das zum Beispiel nach. Tage, nach denen nichts mehr so ist, wie es einmal war. Bei mir ist dieser Tag der 23. Mai 2009. Es war so ein bisschen was wie ein Bekehrungserlebnis. In diesem Jahr 2009 bin ich sehr viel krank gewesen und jemand meinte mir, etwas Gutes zu tun, indem er mir eine Karte für ein Fußballspiel schenkte. Und ich habe dann gedacht, naja, okay, also dritte Liga und dann auch noch Fortuna Düsseldorf. Also ich weiß nicht, was da so auf mich zukommt und was das überhaupt bedeuten soll. Jedenfalls der 23. Mai 2009, ich bin dann also in der Arena in Düsseldorf gewesen, habe gedacht, naja, dritte Liga, wenn vielleicht noch 8.000 da sein. Und dann waren 52.000 Menschen. Das Drittligaspiel mit den meisten Zuschauern bisher in der deutschen Fußballgeschichte. Und es ging um den Aufstieg in die zweite Bundesliga gegen, Achtung, Werder Bremen, zweite Mannschaft. Und Fortuna hat tatsächlich 1:0 gewonnen und das war dann so etwas wie eine Virusinfektion. Also seitdem weiß ich, zu wem ich halten soll. Fortuna Düsseldorf, und ich bin auch seit etlichen Jahren Mitglied in diesem Verein und gehe sehr gerne dorthin. Bin auch ganz froh, nachdem ich das Ergebnis gestern Abend gesehen habe, so dass ich auch etwas lockerer hier stehe. Ich habe von meinen Kindern, weil die auch wissen, wie sie mir eine Freude machen können, zu Weihnachten ein Buch geschenkt bekommen. Und das Buch habe ich mitgebracht. 111 Gründe, Fortuna Düsseldorf zu lieben. Eine Liebeserklärung an den großartigsten Fußballverein der Welt. Also es sind über 250 Seiten geworden und ich habe es gelesen und ich muss sagen, die meisten Gründe leuchten mir sehr ein. Jedenfalls ist es so, Fortuna Düsseldorf warb damit, nicht nur Fan zu werden, sondern auch eine Heimat zu finden. Es gibt einen ganz großen Schriftzug und der heißt einfach nur Heimat. Und wenn man das anklickt, dann heißt es, werde doch bei uns Mitglied, denn bei uns findest du Heimat. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Ich muss aber jetzt einen ganz harten Schnitt machen. Ich komme nämlich jetzt zu einem anderen Buch. Ich habe noch ein zweites Buch mitgebracht. Und dieses zweite Buch ist von einer franziskanischen Ordensschwester, Margareta Gruber heißt sie und es ist ja manchmal so, wenn ich in einem Buchladen komme, dann springt mich ein Titel dermaßen an, dass ich das Buch kaufe, ohne dass ich weiß, was da drin steht. Ich weiß nicht, ob es anderen auch so geht. Jedenfalls der Titel dieses kleinen Büchleins lautet, mit Gott fangen die Schwierigkeiten erst an. Das hat mich total angesprochen. Mit Gott fangen die Schwierigkeiten erst an. Margareta Gruber beschreibt da drin, dass es Menschen gibt in unserer Zeit, die sagen, Gott gibt's nicht und deswegen geht's mir gut. Und es gibt andere, die sagen, jetzt habe ich erkannt, dass es wirklich Gott gibt. Und dann baut sich bei ihnen auf einmal eine riesige Welt voller Fragen auf. Zum Beispiel die Frage, warum ist denn so viel Leid und Elend in dieser Welt? Wenn es doch diesen Gott gibt, der Schöpfer ist und der Mächtige ist und der Liebende ist und was wir eben noch alles gesungen haben. Das heißt also, sie sagt, solange du glaubst, es gibt keinen Gott, dann hast du diese Fragen nicht, weil dann musst du dir nicht diese Fragen stellen, wenn es ihn nicht gibt. Aber wenn es ihn gibt, mit Gott fangen die Schwierigkeiten erst an. Also ich komme auf beide Büchlein gleich noch einmal zurück, will aber nicht über Bücher predigen, sondern über einen Abschnitt aus einem Evangelium, nämlich aus dem nach Lukas Kapitel 9, Abvers 57. Lukas 9, 57 bis 62. Als sie weitergingen, Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs auf dem Weg nach Jerusalem, wurde Jesus von einem Mann angesprochen. Ich will dir folgen, wohin du auch gehst, sagte er. Jesus erwiderte, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Zu einem anderen sagte Jesus, folge mir nach. Er aber antwortete, Herr, erlaube mir, zuerst noch nach Hause zu gehen und mich um das Begräbnis meines Vaters zu kümmern. Jesus erwiderte, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh und verkünde die Botschaft vom Reich Gottes. Wieder ein anderer sagte, ich will dir nachfolgen, Herr, doch erlaube mir, dass ich zuerst noch von meiner Familie Abschied nehme. Jesus erwiderte, wer die Hand an den Pflug legt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Jesus war in der Zeit damals ein wirklicher Volksheld. Also es gab ja noch überhaupt nicht diese sozialen Netzwerke, so dass sich so manches, was auf der Welt geschieht, einfach innerhalb von Bruchteilen von Sekunden rumspricht. Aber Jesus ist ein Volksheld und es macht von Mund zu Ohr Geschichte, was er alles so anstellt, wer er ist, was passiert, wenn man ihm begegnet. Und die Leute lieben seine Predigten, sie sehnen sich nach seinen Heilungswundern und sie sind ganz verrückt danach, in seiner Nähe zu sein. Wenn man die Evangelien liest, dann kann man das an ganz verschiedenen Stellen nachlesen, wie das ist, dass die Leute wirklich hinter Jesus her sind. Und er ist ein echter Volksheld. Als sie weitergingen, wurde Jesus von einem Mann angesprochen. Ich will dir folgen, wohin du auch gehst, sagt er. Und ich glaube, dass es eine ganze Reihe von Leuten damals gegeben hat, die nichts lieber wollten, als sich einfach auf den Weg machen und bei Jesus zu sein. Da muss man doch hinterherlaufen, da muss man doch sehen, dass man jede Predigt mitkriegt, dass man nur nicht ein Wunder verpasst. Ich will immer bei dir sein. Und das ist doch ganz toll. Stellt euch vor, heute nach dem Gottesdienst kommt einer hier zu euch und sagt, ich möchte auch zu Jesus gehören. Was sagst du dann? Naja, also pass auf, was du machst, das ist nicht so einfach. Also je nachdem, wie du dich auf ihn einlässt, könnte es sein, dass du vielleicht enttäuscht wirst. Seltsam, nicht wahr? So würden wir es doch nicht tun. Aber Jesus sagt, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester. Aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Was für eine Antwort, was für eine Reaktion. Vermutlich werden einige Jünger gesagt haben, hä, was soll denn das jetzt? Also der verkrault uns ja hier die Leute, das kann doch nicht wahr sein. Der muss doch mit uns kommen können, wenn er will. Und ich sehe das manchmal so in den Evangelien, dass Leute an Jesus ein Anliegen bringen, ihm eine Frage stellen und dass Jesus dann antwortet und man hat man stellt sich die Frage, was hat denn das jetzt mit der Frage zu tun gehabt, was er sagt? Das ist ganz komisch. Aber es hat einen ganz tiefen Sinn. Was will denn Jesus jetzt damit sagen, wenn er sagt, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann? Da ist ja das Burnout schon vorprogrammiert. Was bedeutet das vielleicht sogar für uns heute?
und für unsere Nachfolge von Jesus. Aus dem Wort von Jesus hören wir zunächst, was es nicht heißt. Was es nicht heißt, Jesus nachzufolgen. Denn das heißt nicht, von jetzt an wird alles besser. Jetzt wird endlich alles gut. Wenn du Jesus nachfolgen kannst, dann ist das wie ein Sechser im Lotto. Ich gehe davon aus, dass Jesus hier nicht einfach bei diesem Mann nur die Frage gehört hat, sondern dass er ihm in sein Herz geschaut hat und dass er seine Motive, um Jesus nachzufolgen, ganz genau wusste. Vielleicht war es ja das Motiv, also wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dann brauche ich keine Krankenversicherung. Übrigens gab es die damals noch gar nicht. Das heißt, man musste ziemlich viel investieren, wenn man eine Hilfe wollte von jemandem. Und das waren dann meistens Scharlatane und haben nicht wirklich geholfen. Also weder Ärzte noch Pharmaindustrie, das gab es alles nicht. Und wenn ich mit Jesus unterwegs bin und krank werde, dann braucht der doch nur mal mit dem linken Auge zu zwacken. Und dann bin ich doch gesund. Also das ist doch besser als jede Krankenversicherung. Oder wenn ich arbeitslos bin, hier habe ich immer was zu essen. Und wenn sogar noch 5000 Gäste kommen, also braucht man nicht mehr als 5 Brote und 2 Fische. Wir werden alle satt. Arbeitslosenversicherung gab es nicht. Oder vielleicht war auch das Motiv, naja, also hier bin ich jetzt wirklich einer. Dann gehöre ich zum engsten Kreis dieses Volkshelden. Also grundsätzlich finde ich das keine schlechten Beweggründe. Aber Jesus nachfolgen, das heißt eben nicht, von jetzt an wird alles gut, wird alles besser. So hat das Margareta Gruber formuliert, mit Gott fangen die Schwierigkeiten erst an. Und sie zeigt auf, wie das im Alten und im Neuen Testament vonstatten geht, wie das Volk Israel, das mit Gott unterwegs ist, das seiner Führung vertraut, immer wieder in Schwierigkeiten kommt. Und das bedeutet, wenn wir Jesus nachfolgen, dann kann es ganz anders kommen, als wir es uns gedacht haben. Wenn Nachfolge nicht heißt, dass alles besser wird, was heißt denn dann Nachfolge? Was heißt es, eine Jüngerin oder ein Jünger zu sein? Wir hatten in den letzten 2 Jahren in der FEG in Solingen-Mitte in der Oststraße einen biblischen Unterricht für behinderte Kinder. Das waren geistig behinderte und auch körperlich behinderte Kinder. Und wir haben versucht, Thorsten Marx und ich haben versucht, den Kindern einige wesentliche Themen der Bibel weiterzugeben. Und einmal haben wir auch das Thema Nachfolge gehabt und wir haben darüber gesprochen, wie das geht, dass man ein Jünger von Jesus wird. Und ein Kind meldet sich und sagt, also ich will nur gleich sagen, ich will kein Jünger werden, ich will älter werden. Ich bin überall der Jüngste und ich will auch mal der Älteste sein und deswegen werde ich kein Jünger. Und an dieser Aussage, über die man vielleicht schmunzeln kann, aber die auch nochmal gezeigt hat, wie schwer es für Theologen ist, sich auf die Sprache von heute einzulassen, nicht wahr? Dann zu erklären, zu sagen, was bedeutet es eigentlich, Jünger zu sein? Und diese haben für sich entschieden, das heißt für mich, ich bin ein Fan von Jesus. Ich bin ein Fan von Jesus. Für mich gibt es nichts Wichtigeres, nicht als Fortuna Düsseldorf oder Borussia Dortmund, sondern als Jesus. Also was Nachfolge heißt, sage ich nachher auch noch, zumindest in kleinen Punkten, aber dieser Text gibt erstmal vor, was es nicht heißt. Vers 59, zu einem anderen sagte Jesus, folge mir nach. Er aber antwortete, Herr, erlaube mir, zuerst noch nach Hause zu gehen und mich um das Begräbnis meines Vaters zu kümmern. Jesus erwiderte, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh und verkünde die Botschaft vom Reich Gottes. Jetzt ist es also so, dass nicht jemand zu Jesus kommt und sagt, hey, ich bin jetzt bei dir, sondern Jesus spricht einen Mann an und er fordert ihn auf, ihm nachzufolgen. Und der hat, wie ich meine, ein ziemlich berechtigtes Anliegen, nämlich den Vater zu begraben. Und kann sein, dass es einige gibt hier unter uns, die auch schon den Vater begraben haben. Ich habe das auch schon vor über 20 Jahren getan. Aber in der Kultur von Israel
hatte das Bestattungswesen noch einmal eine ganz andere Bedeutung als bei uns heute. Heute ist das ja so, man übergibt es dann dem Institut, nicht wahr? Und die machen dann alles für einen, die regeln das. Und dann hat man nochmal eine Trauerfeier und die Beerdigung. Aber das ist relativ wenig Aufwand im Vergleich zu dem, was dort in Israel abgeht. Aufgrund der klimatischen Bedingungen ist es so, dass sie sehr schnell beerdigt werden müssen. Und dann ist es eben aber auch weiterhin so, dass man tagelang trauert. Und zwar eben nicht nur jeder für sich im Kämmerlein, sondern das sind richtige Aktionen, das sind teure Feste, die dann gefeiert werden, Trauerfeste mit Klageweibern und allem drum und dran. Das heißt, es ist eine Riesenaktion, die dann gestartet wird. Aus der Antwort, die Jesus dem Mann gibt, wird deutlich, Jesus nachzufolgen heißt nicht, man muss wissen, was man tut und was man nicht tut. Also wenn ich an meine Kindheit und an meine Jugend zurückdenke, dann haben diese beiden Fragen, was darf ich und was darf ich nicht als Christ, eine sehr große Bedeutung. Also wenn ich so zurückdenke, dann glaube ich, hat das überhaupt erst mal Christsein für mich ausgemacht, dass ich wusste, wie ich zu leben hatte. Naja, ich bin auf einem hessischen Dorf groß geworden und da wusste man doch ganz genau an den Verhaltensweisen, also daran, ob man eben sonntags nachmittags, nachdem man morgens auch schon mal war, sonntags nachmittags in den Gottesdienst geht oder auf den Sportplatz. Die nachmittags auf den Sportplatz gingen, die waren vormittags beim Frühschoppen. Also man wusste, was man tut und was man nicht tut, und das tut man als selbstverständlich nicht, dass man am Sonntag zur Fortuna geht. Also man weiß, was man tut und was man nicht tut. Und Jesus sieht diesem Mann an, du bist vor allem daran interessiert, dass du richtig lebst und dass du das tust, was man von dir erwartet. Jesus schaut also augenscheinlich hinter die Fassade des Mannes. Ihm wird klar, dass der Mann sich hier herausredet. Er schiebt das Ritual vor. Äußere Handlungen und Rituale waren in Israel von großer Bedeutung. Ich halte auch sehr viel von Ritualen. Aber es sollen Rituale sein, die das Leben fördern und die nicht einfach so tot daherkommen. Wir waren Anfang der 1990er Jahre auf einer Studienreise auf den Spuren des Apostel Paulus in Griechenland. Und dann waren wir auch in dem Ort Beröa. Und dort gab es eine jüdische Synagoge, und unser Guide, der hat uns dann in diese Synagoge geführt und dann hat er uns eine Geschichte erzählt, vielleicht kennt der ein oder andere die auch, aber ich fand die damals ziemlich passend. Der sagte, ja, es gab mal eine Synagoge und die Leute, die kamen, die haben sich immer, wenn sie in die Synagoge reingekommen sind, erstmal verbeugt. Irgendwann hat einer gesagt, ja, also warum verbeugst du dich eigentlich immer, wenn du hier so reingehst? Oh, das weiß ich auch nicht, muss mal jemand fragen, der schon länger hierher kommt. Also man ging in die Synagoge, in den Versammlungsraum und verbeugte sich. Und dann stellte sich heraus, dass vor vielen Jahrzehnten dort einmal ein Ofenrohr langlief. Das heißt, die Leute mussten also, um in den Saal zu kommen, sich immer ducken, damit sie nicht mit ihrem Kopf gegen das Ofenrohr stießen. So, und dann haben wir irgendwann eine Zentralheizung eingebaut, das Ofenrohr war weg, aber die Verbeugung blieb. Also so witzig, wie sich das anhört, aber so können sich Dinge in unserem Leben einspielen, die nichts mehr mit dem wirklichen Leben zu tun haben. Jesus sagt zu dem Mann, lass doch die Toten begraben, du aber geh und verkündige die Botschaft vom Reich Gottes. Aus dieser Antwort wird deutlich, dass es sich um ein Bildwort handelt. Denn Tote können ja nicht Tote begraben, nicht wahr? Demgegenüber stellt er den Auftrag, die Botschaft vom Reich Gottes zu verkündigen. Wörtlich sagt Jesus, gehe und verkünde die Botschaft von der Königsherrschaft Gottes. Und die Königsherrschaft Gottes ist die Botschaft, dass das Leben über den Tod siegt. Dass Gott als der König herrscht. Jesus nachfolgen ist also nicht die Praxis einer toten Religion, das Abspulen von Ritualen, das Zitieren uralter Texte. Was heißt es aber, Jünger von Jesus zu sein?
ihm nachzufolgen. Der biblische Bericht endet mit einer dritten kurzen Begegnung, 61. Wieder ein anderer sagte: Ich will dir nachfolgen, Herr, doch erlaube mir, dass ich zuerst noch von meiner Familie Abschied nehme. Und Jesus erwiderte: Wer die Hand an den Pflug legt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Wieder ist einer dabei, Jesus seine Nachfolge anzubieten. Er will sich nun zunächst einmal gerne von seiner Familie verabschieden, denn er denkt sich, naja, wenn ich dann mit Jesus unterwegs bin, dann werde ich seltener zu Hause sein. Das ist ja bei vielen auch die Erfahrung, die jede Woche 3-4 Mal in der Gemeinde sind, sind nicht mehr so viel abends zu Hause. Und er will sich von der Familie verabschieden. Was ist schon dagegen zu sagen? Es ist eine typische Ja-Aber-Antwort. Ich will dir nachfolgen, aber. Aber erlaube mir, dass ich zuerst noch. Jesus erkennt, bei diesem wird es neben mir auch immer noch etwas anderes geben. Bei diesem wird es immer noch andere geben, die mit mir in Konkurrenz stehen. Und so sagt er, wer die Hand an den Pflug legt und zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. In dem eben schon mal angesprochenen hessischen Dorf gab es allerdings viel vor meiner Zeit, ja dann auch diese vielen Äcker und Felder, und da hatte natürlich nicht jeder einen Traktor, sondern da wurde ein Ochse vor dem Pflug gespannt, und dann ist es ja ganz klar, man geht über den Acker und zieht die Furchen, und damit das nicht so aussieht wie so ein verwilderter Garten, muss natürlich eine Furche an der anderen liegen. Nun war der Ochse nicht einer, der wusste, der also so programmiert war, ich muss immer so parallel gehen, sondern der musste natürlich von hinten geführt werden. Und wenn ich gehe und nach hinten gucke, dann ist es natürlich immer so, dass es sehr schnell ist, so dass der Ochse einen anderen Weg geht. Und das ist das Bild, was den Leuten sehr schnell dort einleuchtet. Neulich sah ich im Internet eine Filmsequenz, die einen LKW-Fahrer zeigte, der bei voller Fahrt an seinem Smartphone hantierte. Und man konnte jetzt sehen, und das ließ einem schon die Nackenhaare aufstehen, wie das Stauende immer näher kam. Und schließlich fuhr er nahezu ungebremst auf, und es mussten Menschen sterben. Die Bilder des Pflugs und das des Smartphone spielenden Lkw-Fahrers machen deutlich, Nachfolge heißt nicht Jesus und. Manche sagen, und so habe ich das als Kind auch gelernt, in der Gemeinde, wo ich herkomme, dass Jesus die erste Stelle, den ersten Platz im Leben einnehmen soll. Vielleicht ist das bei euch auch so der Gedanke, ja, Jesus, ich möchte, dass du den ersten Platz im Leben einnimmst. Ich halte dieses Bild für nicht hilfreich. Ich halte das Bild vielleicht sogar für gefährlich. Wenn Jesus die erste Stelle im Leben hat, dann heißt das, dass er immer wieder zu anderen Dingen oder zu anderen Leuten in Konkurrenz steht. Denn man kann sich ja nicht nur mit der ersten Stelle beschäftigen. Man wird sich ja auch mal mit der zweiten, dritten, vierten, fünften Stelle beschäftigen. Also so Fortuna Düsseldorf ist vielleicht so die 6. oder 7. Stelle. Es gibt auch Leute, die sagen, das ist meine 1. Stelle. Aber wenn ich jetzt sage, okay, dann gehe ich jetzt mal ins Stadion heute Mittag oder so, ja, dann denke ich, ja, du könntest natürlich auch noch das und das machen für Jesus. Ja, dann ist das immer irgendwie, steht das in Konkurrenz. Jesus nachfolgen heißt also nicht, und ich sage da gleich noch was zu, ihm die Nummer 1 im Leben geben, den ersten Platz im Leben. Jetzt haben wir also von diesem biblischen Text her 3-mal gehört, was Nachfolge nicht bedeutet. Also Nachfolge bedeutet nicht, von nun an wird alles besser. Nachfolge heißt auch nicht zuallererst, du weißt, was du als Christ zu tun hast und was man nicht tut als Christ. Also bei uns hieß das damals, ein Christ geht nicht ins Kino und sowas. Vielleicht kennen das noch einige. Und drittens heißt Jesus nachfolgen auch nicht, ihm die erste Stelle im Leben geben. Was heißt es aber dann? Jesus nachfolgen heißt, mit dem unterwegs sein, der dich niemals hängen lässt im Leben. Jesus lässt dich niemals hängen im Leben. Ganz egal, was du erleben musst. Ganz egal, wo du gerade durch musst, was vielleicht viele andere wissen und manche wissen es nicht, aber du weißt es. Und du fragst dich, wer eigentlich noch zu dir hält und wer eigentlich noch etwas an deinem Dilemma ändern kann. Die ganze Bibel ist voller Verheißungen. Und manchmal gibt es Zeiten im Leben, ich bin gerade auch in so einer drin, in der ich nichts anderes tun kann, als mich an diese Verheißungen festzuklammern. Dass der, dem ich nachfolge, mich nicht fallen lässt. Und Jesus hat keine Jüngerin, keinen Jünger fallen gelassen, ganz egal, was sie getan haben. Und es stimmt ja auch nicht, dass mit Gott die Schwierigkeiten erst anfangen. Lest das Büchlein und ihr werdet merken, die sind auch vorher schon da, die Probleme. Es ist ja nicht so, wie der Psalmist sagt, dass es den Gottlosen immer nur gut geht. Das stimmt nicht. Und auch Menschen, die Gott nicht kennen, die haben Schwierigkeiten und die haben Nöte. Aber es stimmt, dass die, die mit Jesus unterwegs sind, mit dem zusammen sind, der sie nie fallen lässt, der sie immer durchträgt. Und das Zweite, Jesus nachfolgen heißt, mit dem unterwegs sein, der das Leben liebt und nicht das tote Ritual, der danach fragt, was lebendig macht und nicht danach, was man tut und was man nicht tut. Die Evangelien sind voller Geschichten, wo Jesus sich mit seinen Jüngern so verhält, dass er den Zorn und die Wut der Theologen und der frommen Leute damals auf sich zieht. Zum Beispiel am Sonntag Ehren ausraufen. Jesus sagt, wenn das ein totes Ritual für dich ist, dann brauchst du mir nicht nachfolgen, denn ich bringe das Leben. Und wenn du mir nachfolgen willst, dann schau doch mal in dein Leben und schau nach, was bei dir eigentlich gar nicht mehr so lebendig ist, sondern was sich danach sehnt, dass das Wasser des Lebens es erfrischt. Jesus nachfolgen heißt, mit dem unterwegs sein, der das Leben liebt. Und das finde ich ist auch wichtig für alle ethischen Entscheidungen, die wir zu treffen haben, dass das die Grundlage ist und dass es die Haltung ist, die Jesus uns gegenüber zeigt. Und das Dritte, Jesus nachfolgen heißt, ihn alle Bereiche des Lebens durchdringen zu lassen. Nein, Jesus steht bei mir nicht an erster Stelle. Dann hätte er ja von allen anderen Stellen her immer wieder Konkurrenz. Jesus durchdringt mit seiner Liebe, mit seiner Fürsorge, auch mit seinem Anspruch unser ganzes Leben, alle unsere Lebensbereiche. Dazu gehört die Berufswahl, die Frage, was will ich eigentlich mal werden im Leben, was für einen Beruf will ich ergreifen. Dann werde ich mich auch danach orientieren und danach fragen, was Jesus will, denn ich bin doch mit ihm unterwegs. Oder wenn ich dann den Beruf habe und schon ganz lange fertig bin und viele Jahre, dass Jesus meinen Berufsalltag durchdringt, dass Jesus nicht nur hier die erste Stelle bekommt, weil ich ja sonntags morgens zum Gottesdienst gehe und was dann ab sonntags mittags ist, das ist doch schon wieder was ganz anderes. Partnerwahl, Bundestagswahl, Gestalten von Beziehungen, all das will Jesus durchdringen. Dazu braucht er nicht die erste Stelle. Dazu bewegt er sich auch mal an die siebte oder achte Stelle. Liebe Gemeinde, mit Jesus unterwegs sein ist etwas sehr Lebendiges. Es ist nie abgeschlossen. Und es ist auch viel mehr als nur 111 Gründe zu wissen, einen Fußballverein zu lieben. Jesus nachzufolgen, das heißt, das ganze Leben ihm hinzugeben, ihm zu weihen. Und dann wird es immer wieder auch Fragen geben und Zweifel. Und dann wird es auch immer wieder Enttäuschungen geben bei den Jüngeren, die mit unterwegs sind und bei den Jüngern, aber auch in Bezug auf Gott und in Bezug auf die Frage, warum Gott das jetzt alles so geführt hat, wie er es hat kommen lassen. Und warum er es nicht hätte ganz einfach anders machen können. Und das Schöne ist, und ich finde, das ist wirklich alternativlos, dass wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dass wir dann niemals alleine unterwegs sind. Und es gibt ja auch schon mal das Lied, gut, dass wir einander haben. Und manchmal kann man das auch ein bisschen zähneknirschend singen, nicht wahr? Es ist ja auch nicht immer nur schön mit den anderen, aber es ist auch nicht immer nur schön mit mir. Aber wir sind nicht alleine, wir sind unterwegs. Und wir wissen, dass wir getragen sind und gehalten von Jesus Christus, der uns einlädt, ihm nachzufolgen, heute, hier und jetzt und alle Tage. Amen. Ich möchte gerne beten.